Der Schriftsteller Günther de Bruijn hat die Briefe zusammengetragen, um diesen Teil aus Rahls Lebensgeschichte rekonstruieren zu können. Es sind die Jahre 1795 bis 1800. Rahl ist 24 Jahre alt. Man weiß ungefähr wann, schreibt de Bruijn, genau wo sie sich zum ersten Mal sehen und sprachen. Der Ort kann besichtigt werden. Er ist einer der wenigen dieser Geschichte, der noch so ist, wie er war. Nicht original, aber dem Original entsprechend erneuert. Die Staatsoper unter den Linden, die damals königlich war.
Rahl, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 3. Meine geliebte Seele, wie fehlst du mir?
Karl Finkenstein sah ich zuerst in der italienischen Oper, wo die Marchetti in einer reginischen Oper sang. Ich war in der Loge der Gesandtschaftssekretäre, er neben mir in der Gesandtenloge. Weil die Logen ziemlich leer waren, fiel er mir auf, wegen seiner Blondheit. Noch mehr wegen der Art, wie er zuhörte.
Die Theatersitzordnung bildet die hierarchische Staatsordnung nach. Die besten Plätze, die Mittellogen, sind für den König, für seine Frauen, seine Familie und für den Hofstaat bestimmt. Die Diplomaten, die höheren Offiziere und Beamten, haben mit den anderen Logen Vorlieb zu nehmen. Die Subalternoffiziere und die Bürger drängen sich im Parkett. Nicht repräsentiert sind die Bauern, vom preußischen Staatsvolk etwa 80%. Hätten sie Zeit und auch Lust, in die Oper zu gehen, fehlte ihnen das Eintrittsgeld. Hätten sie dieses auch, mangelte es ihnen an der festlichen Kleidung, die obligatorisch ist.
Der Musikdirektor Anselm Weber war auch neben mir. Dem machte ich die Bemerkung und fragte, ob er den Menschen kenne. Da erfuhr ich seinen Namen. Aber nicht, dass alle seine Geschwister und auch er das Singen so ernst und nachhaltig trieben und er wirklich meinte, in der Welt würde nicht besser gesungen als in Martlitz.
Er ist blond und sehr jung, jünger als sie, und mit blauem Rock, grauer Weste, weißem Tuch unterm Kinn, streng nach der Mode gekleidet.
Graf Finkenstein, sehr erfreut.
Sie könnte ihn nachher fragen.
Vermute ich richtig, dass dies hier Ihren Ansprüchen nicht genügt?
Ach, nun wissen Sie, meine Schwester singt so leicht und wunderbar. Keine dieser Stimmen, die man hier hört, kann damit wetteifern.
Überliefert ist nur, dass dies im Winter 1795-96 geschieht. Wir machen einen Februartag daraus, mit wenig Schnee und viel Wind. Karl ist 24 und einen Monat alt, Rahl ein Jahr und 7 Monate älter.
Auf Wiedersehen, Herr von Finkenstein. Und sprechen Sie doch gelegentlich bei mir vor.
Karl kommt bald. In die Salons, in denen die Leute verkehren, die er heimlich bewunderte, hatte man ihn bisher nicht eingeführt. Weit hat er es nicht. Er überquert den Wilhelmplatz und geht die Mohrenstraße entlang bis zum Gendarmenmarkt, dem größten, vielleicht auch schönsten Platz, den die Residenzstadt Berlin hat. Zwischen dem neuen oder auch deutschen Dom und dem Schauspielhaus hindurch erreicht er die Jägerstraße, an deren Ecke die Seehandlung steht, was kein Fischgeschäft ist, sondern die Königliche Bank. Im Haus Nummer 54 wohnt Rahel Levin mit oder besser über ihrer Familie, die aus ihrer verwitweten Mutter und ihren 4 jüngeren Geschwistern besteht.
Die Brühe ist vortrefflich, aber sie macht keinen
Alles, was der Dichter uns geben kann, sagte Schiller, ist seine Individualität. Diese muss es also wert sein, vor der Welt und Nachwelt ausgestellt zu werden. Diese seine Individualität so sehr als möglich zu veredeln, zur reinsten, herrlichen Menschheit hinauf zu läutern, ist sein erstes und wichtigstes Geschäft.
Mir missfällt an Schillers Ästhetik, dass das Genie, also der Künstler, im Mittelpunkt seiner Betrachtung stand. Und nicht wie bei Lessing das Kunstwerk. Herr von Finkenstein, kommen Sie doch hinzu.
Guten Abend.
Freiherr von Brinkmann, Legationssekretär des schwedischen Königs. Graf Karl Friedrich Albrecht, Graf Fink, Karl von...
Karl Friedrich Albrecht, Graf Fink von Finkenstein.
Brinkmann, sehr angenehm.
Herr und Frau von Humboldt.
Karl, wir kennen uns.
Ah. Humboldts gehören mehr oder weniger zur Familie. Wenn meine Schwestern und ich singen, begleitet uns Frau von Humboldt gelegentlich am Klavier.
Ja, was singen Sie denn?
Ach, Opernarien, Kanons, Kantaten.
Ich liebe Gluck. Meine Klavierkünste sind zwar nicht konzertreif, aber den spiele ich ganz passabel.
Die Basis für die Rekonstruktion der Geschehnisse ist schmal. Wenn das Paar beieinander ist, weisen Liebesgeschichten, die in Briefen nacherzählt werden, notwendigerweise Leerstellen auf. Denn wer sich täglich spricht, braucht sich natürlich nicht zu schreiben. Zeiten des Glücks bleiben so meist undokumentiert. Auch sind Briefe überhaupt von fragwürdigem Dokumentenwert. Sie können je nach Anlass und Zweck ihrer Entstehung auf Täuschung oder Selbsttäuschung beruhen. Und wenn sie Wahrheit vermitteln, kann die vielleicht nur von Augenblicksgeltung sein.
Madlitz, den 12. Mai 1796. Wie glücklich hat mich dein Brief gemacht, meine Gute, meine Liebe. Wenn du es nur wüsstest, wie er hier so fast meine einzige Freude ist. Warum bin ich nicht bei dir? Warum kann ich nicht mit dir sein? Warum mich nicht deiner Genesung freuen? Du kannst es nicht wissen, wie ich mich nach dir sehne, wie ich jede Stunde zähle, bis ich wieder bei dir sein, wieder mit dir auf unserer kleinen Dachstube hausen werde, wo ich immer so glücklich bin. Meine Schwestern lieben mich so herzlich, auch die Humboldt ist so gütig und liebevoll gegen mich gesinnt. Ja, meine Gute, ich könnte hier sehr glücklich und zufrieden sein, wenn das eine nicht wäre. Aber ich bitte dich herzlich, schreibe mir nicht, wenn du nicht wohl bist. Dies ist die einzige Bitte deines Karl.
Das Verständnis dieser Liebesgeschichte wird nicht nur dadurch erschwert, dass uns 200 Jahre von den Liebenden trennen, sondern auch durch die Unvollständigkeit des überlieferten Materials. Das nämlich ist unausgewogen und lückenhaft. Von dem unbedeutenden Grafen sind 90 Briefe an Rahl erhalten, von ihr, der berühmten Briefschreiberin, die unablässig ihr Inneres enthüllte und doch rätselhaft blieb, aber nur 5 an den Grafen. Später hat Rahl ihre Briefe von Finkenstein zurückgefordert. Unter allerlei Vorwänden hat er sie ihr nie zurückgegeben.
Berlin, montags, den 27. Juni 1796. Meine Gute, meine Liebe, wo bist du jetzt? Was treibst du jetzt, wenn ich doch bei dir wäre? Ich kann nichts denken als dich, nichts, gar nichts anderes. Wenn du nur wüsstest, wie ich mich so entsetzlich allein finde seit deiner Abreise. Mittwochs, den 29. Juni 1796. Mit dir schlafe ich des Abends ein, mit dir wache ich des Morgens wieder auf. Ich habe jetzt keine Gedanken als dich, meine einzige Geliebte. Dich in Teplitz zu sehen, wirklich, ich möchte, dass ich die Zeit bis dahin verschlafen könnte.
Die Zimmer, die Karl bewohnt, sollen ganz oben liegen, mit Blick auf den Park, der sich lang und schmal bis an die Stadtmauer vor dem Tiergarten erstreckt. Es ist ein Haus in der Wilhelmstraße, das den Namen seiner Familie trägt, das gräflich-finkensteinsche Palais. Sieht man, wie damals üblich, von der Dienerschaft ab und rechnet auch Karl, der hier zwar geboren ist, sich aber als Gast nur fühlt, nicht dazu, wird es allein von seinem Besitzer bewohnt, von dem berühmten Großvater Karls, der unter dem großen Friedrich Minister war, es unter Friedrich Wilhelm II. Geblieben ist und es auch unter Friedrich Wilhelm III. Noch sein wird.
Madlitz, sonntags, den 10. Juli 1796. Schon wieder ein Brief von dir. Ich bitte dich, kannst du dir vorstellen, wie glücklich du mich machst durch ein paar Zeilen von deiner lieben Hand? Ängstige dich nicht, meine Gute, dass du dich jetzt in Karlsbad nicht ganz wohl und sehr abgemattet fühlst. Ich ängstige mich nicht ein bisschen. Dein Karl. N.S. Die Marchetti ist fast nicht so schön singen hören als diesen Tag. Sie hat mir viel Schönes an dich aufgetragen. Adieu.
Da ihr Verhältnis geheim ist, vermeiden die beiden, wenn andere dabei sind, das vertrauliche Du. Zwar wissen Rahls Verwandte und Karls Geschwister Bescheid, und da Burgsdorf eingeweiht ist, sind es Humboldt und Brinkmann auch und mit letzterem weiß es die ganze Stadt. Aber das Sie wird trotzdem benutzt, auch wenn Karl sich manchmal verschnappt, also verspricht.
Madlitz, den 13. Mai 1796. Ich lege Karls Brief einige Zeilen für Sie bei, meine Liebe. Wir leben hier ein ganz eigenes Familienleben. Karl ist ganz besonders gut und edel. Er benimmt sich mit einem schönen, einfachen Sinne, nicht ohne Gewandtheit.
Denn das Geheimnis, auch wenn es keins ist, zu lüften, hieße, die Gesellschaft herauszufordern. Und das wirkte kompromittierend. Allerdings nur für Rahl. Dem Edelmann wird das Recht, ein Verhältnis zu haben, wohl zugebilligt. Nur auf Ehe berechnet darf es nicht sein.
Berlin, den 25. Juli 1796. Wie glücklich machst du mich, mein liebstes, bestes Herz. Aber wie beschämst du mich auch? Schon wieder zwei Briefe von dir und ich habe schon seit 3 Posttagen nicht an dich geschrieben. Du hast wohl recht. Martlitz ist ein Stein der Konfusion gewesen. Ich habe mich 3 Wochen dort aufgehalten. Unser Haus war so voll, dass ich nicht ein Plätzchen für mich hatte, nicht eine Stunde allein war. Du kannst dir denken, wie verwüstet man durch so etwas werden kann. Jetzt bin ich wieder hier und wie du denken kannst, schrecklich allein. Berlin, dein Karl. Dienstags, den 26. Juli 1796. Soeben komme ich von der kleinen Unzelmann. Ich habe diesen Abend sehr, sehr angenehm zugebracht und es fehlte mir an nichts, als dass du nicht mit von der Partie warst. Aber es war doch nur das Vergnügen, was man so oben auffindet. Nichts von dieser tiefen Rührung, die mich so oft unendlich glücklich machte, wenn wir auf deiner kleinen Dachstube Hand in Hand am Fenster saßen und den Himmel ansahen und Mond und Sterne. Sonnabends, den 30. Juli 1796. Wie verlangt mich nach dir, meine geliebte Seele. Wie fehlst du mir? Wie bin ich allein hier? Dienstag, den 2. August. Keinen habe ich hier, dem ich recht mein Herz ausschütten kann und will. Meine Reise zu dir, keiner versteht mich so gut wie du. Du weißt, wie ich mich darauf freute, habe ich unter den jetzigen Umständen schon aufgegeben. Ach, wenn du nur erst wieder bei mir wärst. Ich wollte ihn gewisswillig tragen, all den Zwang, den man sich um der Menschen willen auferlegen muss. Den 10. August 1796. Und aus unserer Reise nach Teplitz wird immer nichts. Glaube mir, es geht mir ebenso wie dir. Man wird so misstrauisch, wenn man einmal getäuscht war. Du glaubst nicht, wie mutlos es mich macht, dass aus dieser Reise nichts wird. Berlin, den 24. August 1796. Ich möchte dir so gern etwas Neues schreiben. Wenn du mich nur in den Augenblicken sehen könntest, wenn ich einen Brief von dir erhalte. Es wird immer wieder das Alte. Du würdest gewiss nicht mehr daran denken, dass ich meine Liebe zu dir abstumpfen könne. Noch einmal, dein Brief hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich freue mich. Ich habe nicht Worte, dir zu sagen, wie ich mich freue auf die Zeit, da ich dich wiederhaben werde. Meine liebe, liebste Seele. Berlin, ewig, den 9. September 1796. Karl von Finkenstein. Ich weiß nicht, ob du ganz mit mir zufrieden sein wirst, aber so viel soll dir wenigstens gewiss werden, dass ich nicht bin wie die anderen. Freitags, den 16. September 1796. Dein Karl. Wundere dich nicht, meine Gute, dass du heute nur ein paar Zeilen von mir erhältst. Ich bin seit ein paar Tagen so verstimmt, so wüst, so wenig Herr meiner Empfindungen. Und wovon sonst soll ich dir schreiben? Ich will zu meinen Schwestern reisen. Und vielleicht bleibe ich 4 Wochen auf dem Lande. Ich denke, ich rechne nicht zu viel, wenn ich glaube, dass du auf deiner Reise nach Prag und Dresden 4 Wochen zubringen wirst. Ich hoffe, du sollst viel Freude davon haben. Inliegender Brief ist von Ginelli an Burgsdorf. Burgsdorf reist mit dir, ich weiß es. Lebe wohl für heute, meine Liebe. Ewig
an Rahel.
Dein Karl.
Dresden, den 21. Oktober 1796. Ich hoffe, Karl kommt bald von Madlitz zurück. Und dann, Sie haben meinen Brief an Caroline gelesen.
Wer sich hier einmischt, ist Wilhelm von Burgsdorf, Karls Vetter. Und zu dieser Zeit der Geliebte von Caroline von Humboldt.
Hier bekomme ich einen Brief des Präsidenten, der mir sagt, er könne diesen Brief Caroline nicht geben. Er bäte mich von diesem Briefe und von dieser Antwort, Sie wissen es nun aber, keinem etwas zu sagen und ihm einen vorzeitlichen darüber zu schreiben. Darunter versteht er denn einen solchen, wie ich ihn in dieser Sache nicht schreiben will. Besser ist es wohl, Caroline sieht gar keinen Brief
an Rahel
und denkt sich, warum er ausbleibt.
Meine Beste,
das wäre konsequent.
Liebste Kleine, wundere dich nicht. Vor allem aber, das sage ich dir, ängstige und ärgere dich nicht. Es ist wahrhaftig nicht nachlässig, dass du so lange nicht von mir gehört hast. Ich bin lange, lange elend krank gewesen. Und auch jetzt, so ich dies schreibe, schreib mir nicht.
Und auch Sorge mischt sich da rein, dass sie dies Leben nicht ertragen.
Der Brief würde gewiss in unrechte
Denn
Hände
geraten.
Denn wenn
ich meine Seele blicke und sehe, wie ich es ertrage, so finde ich, wie es mir einzig hilft, dass ich ein Mann bin, dass ich ein gleichgültiger und kalter Mensch gegen sie bin. Und sie, sind ein kleines, schwaches Mädchen und ich kann ihnen mit keinem Rat, keiner Bitte, keinem Wunsch einen Teil dieser männlichen Natur geben, deren der Mensch doch so bedarf.
Ist Finkenstein wieder da und wie?
In diesem Leben gewachsen zu sein.
An Karl Gustav von Brinkmann, Jena, den 21. April 1797. Ich hielt Karls Familienbedürfnis, seitdem er die größte und älteste Familie,
gemeint ist das Judentum,
wie seine eigene ansieht und behandelt, für so befriedigt, dass ich an eine eigentliche gräfliche Heirat für ihn nie dachte.
Von der Fräulein Berg wusste ich gar nichts.
So nahe ihm auch sonst das Heiraten liegt.
Ich habe das Mädchen nie gesehen. Auch der Humboldt hat sie sehr gefallen.
Fräulein Berg, eigentlich Luise Freien von Berg, ist eine Freundin der Königin Luise von Preußen.
Eine Stunde möchte ich sie beide zusammensehen. Die wäre hinreichend, um ihr ganzes Leben hernach vor Augen zu haben, wenn man ihn und die Umstände, die ihn umgeben, so genau kennt, als ich sie kenne.
Karl hätte nie die Vorteile eines freien Menschen recht genützt. Darum verliert er nicht viel bei einer so frühen Heirat und gewinnt doch vielleicht manches.
Berlin, den 16. Mai 1797. An Caroline. Zu Levis bin ich alle Tage beinahe gegangen. In Gesellschaft sind die Seiten, die wir nie an ihr liebten, das laute und weniger feine Wesen bei weitem ärger geworden. Gestern fand ich sie endlich allein. Sie ist gegen mich sehr freundlich. Andere beklagen sich. Kund erzählt mir immer von ihrem üblen Humeur. Und der arme Tieck beklagte sich auch heute über eine unsanfte Behandlung und ein paarmaliges Abweisen. Alles das lässt sich leicht glauben und entschuldigen. Ihr Umgang muss ihr wohl drückend sein. Und doch ändert sie ihn nicht. Oder kann es nicht.
Berlin, freitags, den 16. Juni 1797. Mein Vater will mir aus einer Menge Gründen nicht erlauben, vor dem August nach Madlitz zu kommen. Er will, ich soll hier noch zuletzt recht fleißig auf der Kammer arbeiten. Ich habe ihm dagegen schon erklärt, dass ich den September auf keinen Fall in Madlitz bleibe.
Vertraue mir einmal.
Und er sagte, das käme ganz auf mich
an. Ich werde nicht schwach sein, das glaube mir.
Hier ist ein Brief von der Gräfin Pachter, der soeben für dich angekommen ist. Sonnabend, den 17. Ich weiß, du bist mir nicht böse, wenn ich dir sage, dass ich den Brief von der Pachter gelesen habe. Wir haben ja keine Geheimnisse füreinander. Du hättest ihn mir doch gezeigt. Es ist besser, dass ich jetzt alles weiß, als dass du es mir erst schreiben musst. Dies alles dachte ich und machte mir kein Gewissen daraus, das Kuvert, welches schlecht zugemacht war, zu öffnen und den Brief zu lesen. Es war nicht kleinliche Neugierde, die mich dazu antrieb. Es war eine geheime Ahndung, dass er Dinge enthalte, die für mich und dich von Wichtigkeit. Es war die Überzeugung, dass es gut sei für mich, den Inhalt zu wissen. Dass ich dir die Mühe ersparte, mir ihn mitzuteilen, wenn er etwas Schmerzliches für mich enthielte. Der Erfolg hat mich gerechtfertigt.
Er enthält Dinge, die sehr schmerzlich werden können. Ich will dir über den Plan deiner Freundin nichts sagen, bis ich deine Meinung darüber weiß.
Um die Geschehnisse besser nachvollziehen zu können, muss ich nun wieder Karl August Farnhagen ins Spiel bringen, den späteren Ehemann von Rahel. Er hat die Briefe zusammengetragen rund um diese Geschehnisse und noch einige weitere Informationen mehr.
Als ich die Gräfin Josephine von Pachter viele Jahre nach dieser Begebenheit in Prag kennenlernte, sprach sie von Rahel, ihrer Freundin. Rahel sollte 1797 eigentlich längst Gräfin Finkenstein sein. Der Graf Karl liebte sie, sie liebte ihn wieder. Und es stand der Heirat nichts entgegen als das Misslieben der Familie.
An Rahel, meint Finkenstein das in den Worten »Ich liebe dich« nicht das heiligste Versprechen zu jener innigsten Verbindung, die jeder andere ausschließt, liegt? Dann hat er sie nicht verstanden.
Sein weiches Gemüt wurde wirklich beunruhigt, sein Sinn unsicher, und er vertraute Rahel seine Verlegenheit, sein Schwanken, und legte ihr die Entscheidung in die Hand.
Er bekenne es, wenn es so ist, und trete schmerzlich zurück. Und lerne, dass man Menschen mit Worten, denen man einen falschen Sinn gibt, töten kann. Man lerne doch verstehen, was man sagt.
Berlin, mittwochs, den 1. November 1797, abends um 6 Uhr. In was für eine bittere Einsamkeit bin ich zurückgestoßen. So allein, so bitter allein. Und zu wissen, dass du leidest wie ich, mehr vielleicht wie ich, und nicht zu dir zu dürfen. Oh, es ist zum Verrücktwerden. So ein Popanz von Schicksal, was sich zwischen mich und dich stellt. und mich in mein Elend hineinstößt. Warum muss ich das erdulden und bei Verstande bleiben? Warum werde ich nicht wenigstens krank? Warum darf ich mich nicht vor dir hinwerfen, deine Füße küssen, dich anbeten, dies tobende Wühlen von Glück und Schmerz auf deine liebe Brust in tausend, tausend Tränen hineinweinen? Ich darf nicht schlecht, nicht kindlich sein. Es soll gewiss alles aus mir werden, was aus mir werden kann, dass du einmal mit Stolz auf mich hinweisen kannst und sagen, seht, den habe ich geliebt. Warum habe ich keine Worte, um dir zu sagen, wie ich dich liebe? Warum habe ich nur Tränen? An Rahel. Berlin, den 7. November 1797. Soeben sagt mir Alvensleben, dass ich ernannt bin, um mit dem Herrn von Jacobi und dem Grafen Bernsdorf auf den Kongress von Rastatt zu gehen. Ich bin ganz glücklich, denn ich muss dich vor meiner Abreise sehen, nicht wahr? Ich muss. Die ganze Sache bleibt ein Geheimnis noch fürs Erste, und also will ich ganz heimlich und dass es keiner deiner Hausgenossen erfährt, mich zu dir schleichen. Des Nachmittags um 5 Uhr? So unbeschreiblich glücklich es mich machen würde, dich nicht bloß einmal, sondern so viel es sein kann, vor meiner Abreise zu sehen, so begreife ich jetzt doch, dass es dir vielleicht nur Schmerz bringen kann. 8. November des Morgens? Ich habe gelogen, als ich dir gestern schrieb, ich wäre ruhig und resigniert. Ich habe mich selbst belogen. Diese Reise macht mir wenig Freude. Ich gehe nur hin nach Rastatt, weil ich muss und weil es dort für mich manches zu lernen gibt. Ich freute mich bloß, weil ich dich wiederzusehen hoffte, jetzt, jetzt. 11. November, des Abends um 11. Die wenigen, die es wissen, müssen entweder klug sein, um es rechtmäßig zu finden, dass wir uns jetzt noch sehen, oder sie verdienen es nicht zu wissen, selbst die Pachter nicht. Du tust dir und ihr nichts zu nahe, wenn du ihr so etwas verbirgst. Den 14. November 1797. Gott, wirst du lesen können, was ich schreibe? Das Herz klopft mir so fürchterlich. Ich zittere an allen Gliedern. Ich soll dich sehen, heute noch sehen. Du kannst es nicht begreifen, wie entsetzlich mich dein Brief angegriffen hat. Wie ich noch jetzt mein Glück nicht fassen kann. Den 16. November. Ich wollte dir gestern Abend noch schreiben. Aber ich konnte nicht. Es ging zu wild in mir her, und ich war selbst körperlich zu ermattet, dass mir trotz allem, was in mir tobte, die Augen zufielen, dass ich nichts konnte als schlafen. Leipzig, den 6. Dezember 1797.
Ich bin konfus über die Nachlässigkeit, mit welcher ihr sehr Geliebter seine Briefe zuschlägt.
Ginelli wird dir seinen Brief zeigen. Du wirst daraus sehen, wie langsam und unangenehm unsere Fahrt bis hierher gewesen ist.
Ich erröte, indem ich Ihnen versichern will, dass ich diesen nicht gelesen habe. Ginelli.
An Karl. Die Nacht nach deinem Weggehen. Du kannst nichts für mich tun? Du willst doch, ich soll dir die Wahrheit sagen. Nun, so will ich sie dir einmal auf der Stelle sagen. Du hast den Mut nicht, etwas für mich zu tun. Du sahst, wie still auch ich war. Aber das ist einer von den Augenblicken, wo mir das Herz zerdrückt wird, die ich nie vergesse, wo ich mein Los wie in einem Spiegel sehe und die du nicht merkst. Ich bin noch nicht gewiss, ob ich dir das schicke. Sagen kann ich so etwas nicht. Keine Antwort. Nur mündlich.
Von Ihrem Karl sehe ich noch immer kein Wort. Es würde mich doch in meiner Gefangenschaft etwas erfreuen, einiges von diesem Kinde zu vernehmen. Aber er hat nicht Zeit dazu. Er belustigt sich dort in seinem neuen Kreis und genießt nach seinem Maß. Adieu.
Der Geist der Eltern wirkt mächtig in dem Ganzen. Wie ein großes Rad in einer großen Maschine, das viel leeren Raum erfordert. Er hält das Ganze in seinem ewig gleichen Familientakt.
An Karl. Berlin, den 8. Januar 1799. Wie ist dir, lieber Karl? Ich will dich bloß fragen, wie es dir möglich ist, mir nicht mehr zu schreiben. Warum bist du denn so verstockt? Hättest du bei allen Diners nicht eine Migräne vorschützen können und mir ein liebendes Wort haben schreiben können, wovon ich gelebt haben würde? So starb ich. Du sprichst doch immer von Sehnsucht. Ich sag dir, ich sterbe aus Sehnsucht, aus reiner Sehnsucht. Keine Hoffnung, kein Ruhepunkt, keine Aussicht. Wie geht's dir? Wie denkst du denn an mich, wenn wir zusammenlebten? Du denkst wohl, es wäre für dich nicht gut.
Vage Frage. Ich weiß schon. Hier erwarten wir Goethe mit dem Herzog von Tag zu Tag. Ich glaube es nicht und freue mich auch nicht. Lieber Karl, was soll ich im langen Leben denken und tun? Ich liebe dich mehr als jemals und so wird es immer sein.
Rastatt, den 16. Januar 1799. Muss ich mich nicht allein fühlen hier? Entfernt von allem, was ich liebe und woran meine Seele hängt. Ich sage nicht, dass es hier nicht viele Menschen gibt, die mich interessieren. Unter den Weibern sind hier zwei, die mir wechselweise auf kurze Zeit gefallen haben. Wie beneide ich dich um Goethe? Zweifle nicht. Du wirst ihn sehen, wie es recht. Gott weiß, wann ich nach Berlin komme. Ich kann es nicht wissen. Ewig dein Karl.
Anral, Sie rühmten uns gestern die Kälte des Gemüts vor. Ich könnte sie gelten lassen, wenn ich sie auch nur ein einzig Mal mit echtem Verstand gepaart gesehen hätte. Und ich bin überzeugt, wenn ich Ihnen sagen könnte, alles, was dich drückt, soll ungeschehen bleiben und alle die Empfindungen sollst du nicht gehabt haben, die Ursache sind, dass du jetzt leidest. Dafür will ich dir jene belobte Kälte verleihen, die dir zwar keine Freude, selbst keine Zufriedenheit, nur Unkunde des Sturms bringt. Sie würden sicher antworten, lass mir meine Leiden, aber lass mir auch diese regen Gefühle, in welchen ich allein lebe.
An Rahel, 2. Februar 1799. O meine Seele, verzeih mir, dass ich dich du nenne, aber ich musste, es trieb mich mein Herz. Und du allein, ich fühle es immer inniger, begegnest meiner glühenden Seele.
An Brinkmann, Berlin, den 9. März 1799. Es geht mir schlecht. Und ich weiß nicht, wie es mir ohne den Gedanken gehen würde, dass die Humboldt wiederkommt. Rasend werd ich nicht, und umbringen tue ich mich auch nicht. Heiraten, sagen sie. Ich kann nicht heiraten, denn ich kann nicht lügen. Sonst täte ich's jetzt. Ich würde mir zum Lebensplan machen, einen Mann glücklich zu machen, der mich aus allen seinen Kräften liebt. An Karl, Berlin, den 4. September 1799. Dieser Brief ist das letzte Tätige, was je deine Augen von mir sehen oder einen Sinn von dir soll ergründen können. Du hast mir gesagt, Fräulein von Berg liebt dich. Dazu muss sie Hoffnung haben. Sie ist jung, hübsch, liebenswürdig, reich. Ihr Glück wäre das deinige und das Glück die Zufriedenheit beider Familien. Ich will dich ermahnen, mich nicht so unglücklich zu machen, als es dir möglich ist. Nicht erst in 2, 3, 4 Jahren tue es. Habe Mut. Ich empfehle mich dir nicht. Keinem Gott. Nichts. Kein Gebet ist meiner Seele. Völliger Stillstand.
Dresden, den 20. September 1799, um 11 Uhr abends. Wie hast du mir das Herz zerrissen mit deinem Briefe? Du weißt es nicht und denkst es nicht, denn du bist so ungerecht gegen mich. Und ich soll dich schon vergessen haben? Ich soll dich vergessen können? Nein. Dein Bild steht unauslöschlich in meiner Seele. Ewig, dein Karl. Wien, den 23. Oktober 1799. Für heute nichts von meiner Reise, nichts von Wien. Bloß einige Nachrichten. Die Wiesels lassen dir, im Fall du nach Wien zu kommen gedenkst, anbieten, bei ihnen zu wohnen. Sie sind hier in der Gesellschaft auf einem recht angenehmen Fuß und du kannst nirgends besser und freier sein als bei ihnen. Dieser Vorschlag kam ganz von ihnen, denn ich hatte gar nicht Zeit, ihn zu tun. Wie sehr es ihnen von Herzen geht, wird dir, denke ich, beiliegender Brief von Wiesel noch besser zeigen.
Du hast mich nun völlig vernichtet, möchte ich gern sagen. Aber mein Fluch ist nur zu vergehen. Selbst die Klugheit hätte dir verbieten sollen, die elende Klugheit, mir solch einen Brief zu schicken. Den wagst du mir mit Wiesel zu schicken? Mit eines fremden Menschen Brief, der besser ist? Ratest du mir wirklich, nach Wien zu kommen? Nun, ich bedanke mich. Der elendsten, abgelegtesten Mätresse, die man aus der 4., 5. Hand auf eine Zeit lang genommen hat, lässt man sich herab. Fürchte nichts. Meine Armut verbietet mir zu kommen. Und habe ich je das Vermögen, ich meine nicht Geld, die Kraft dazu meine ich überhaupt. So käme ich, weil ich wollte. Du hast wieder einmal auf mich getreten. Nachts um 1 Uhr. Wenn du mir mehr solche Briefe schickst, schreibe ich dir gar nicht mehr. Damit alle Kommunikation unter uns aufhört, weil meine zerstörte Gesundheit es nicht länger erlaubt. Ich habe eine Art von Nervenfieber. Mich betrügst du nicht länger. Sag dir selbst keine Ausreden vor. Viel solche Briefe bekommt mein Karl nicht mehr. So wahr ich dich liebte.
Die Gräfin erzählte mir, auf sich selbst zurückgeworfen, wusste Karl sich nicht zu helfen. Er fiel der Familie nur umso mehr in die Hände, ließ sich befangen und willigte zuletzt in die Trennung von Rahel. Mir aber hatte Rahel die entgegengesetzten Eindrücke gegeben. Sie wollte kein gemachtes Glück, kein klug zusammengestelltes, kein erbetteltes. Sie dachte von sich und von dem Glücke zu gut und zu groß, um das Unechte als Echtes bei sich einzuschwärzen. Und nie wäre ihr die Lüge zur Wahrheit geworden.
An Karl, Sonntag, den 19. Januar 1800. An einem Zweig hielt sich noch mein ganzes Wesen. Deine 2 vorletzten Briefe haben es zerrissen. So bittet man keinen, zu einem zu kommen. So bittest du mich nicht. So tröstet man nicht. In solcher Not, als ich war. Du mich nicht. Sei etwas und ich werde dich erkennen. Es war der letzte Akkord eines üblen Konzerts. Lebe wohl. R.
Im Oktober 1800 geht Karl Friedrich Albrecht Graf Fink von Finkenstein als preußischer Gesandtschaftssekretär nach Wien. Endet die Liebe zweier Menschen aus verschiedenen Ständen nicht unausweichlich wie ein bürgerliches Trauerspiel?
Die Jahre, die du weg bist, will ich dazu anwenden, unbekannt mit dir zu werden.
So bleibt die Traurigkeit, die Einsicht, der Ernst.
Überreden kannst du mich nicht mehr.
Es ist vorbei.
Finkenstein macht Karriere, heiratet Maria Rosa Bianca de Mello y Carvalho, verwitwete de Camuri, sammelt Folianten und gilt als liebenswürdiger und gefälliger, wenngleich unbedeutender Diplomat. Er stirbt noch nicht 40-jährig auf seinem Landgut Madlitz.
Ich habe ihn noch diesen Sommer bei mir gesehen. Kalt wie ein Frosch, verlegen wie ein Gauner, den man erwischt hat. Da ist er nun von dieser Erde ausgestrichen, unter ihr verscharrt mitsamt seinem falschen Ehrgeiz und seinen Treulosigkeiten, Lügen, Niedrigkeiten, all seinem Hochmut. Ich verachte ihn, diesen Finkenstein.
20 Jahre wird sie ihn überleben und alle seine Briefe aufbewahren und eine seiner samtweichen blonden Locken.
Man trifft nicht Menschen wie sie und versteht sie, um sie zu vergessen. Sie müssen nach Paris kommen.
Tagebuch. Einen gepackten Reisewagen und einen Dolch sollte ein jeder haben, dass, wenn er sich fühlt, er gleich abreisen kann.
Rahel, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 3. Meine geliebte Seele, wie fehlst du mir? Mit Clara Manzel, Inka Löwendorf, Manuel Bittdorf, Konstanze Becker, Felix Göser, Linda Blümchen und vielen anderen. Akkordeon, Eva Zöllner. Komposition und Klavier, Dietrich Eichmann. Ton und Technik, Nikolaus Löwe. Dramaturgie, Juliane Schmidt. Regie, Christine Nagel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.